Philipp, wir können nicht nur in Geschäftsmodellen denken. Aber das finde ich sehr prägnant, dass unser Gespräch damit beginnt, dass du mich ausfragst, wie das Geschäftsmodell und das Erlösmodell vom Hamburger ist.
Ja,
das finde ich, irgendwie habe ich es mir auch so vorgestellt.
Ich bin neugierig. Aber ich bin wirklich neugierig und man kann auch sagen, wirtschaftlich neugierig, vielleicht noch insbesondere. Aber klar, ich meine, ihr macht ein Magazin in der heutigen Zeit in Hamburg, da fragt man sich ja schon, wie läuft das und warum und so, ist doch klar.
Moin, moin, Hamburg!
Na, ist doch klar. Willkommen zu einer neuen Folge von Der Hamburger Insight, dem Podcast vom Magazin Der Hamburger, dem Ort, an dem du die Menschen kennenlernst, die diese Stadt so besonders machen. Gedruckt, im Coffee-Table-Format oder digital als Podcast. Ich bin deine Host, Regine Marxen, und meinen Gast in dieser Episode hast du gerade schon gehört, Philipp Westermeier. Das ist der Mann, der Online-Marketing zum Rockstar-Business gemacht hat, indem er das Ganze zum Festival geformt hat. Das OMR-Spektakel ist eine Mischung aus Messe, Konferenz mit popkultureller Krone. Es findet jährlich Anfang Mai statt und über 67.000 Menschen besuchten es 2024. Zum Vergleich, in die Barclays Arena passen 15.000 Menschen hinein. Und Philipp? Der weiß um seinen Erfolg, hebt aber trotzdem nicht ab. Da ist noch eine Menge Typ aus Essen in ihm. Aber genug gefaselt, legen wir los. Ich finde es total ungewohnt, weil ich bin ja Host dieses Podcasts, was ja Gastgeberin ist, bin aber eigentlich heute auch zu Gast bei euch. Ich sitze hier in eurem Turbo-Studio und ich muss sagen, ihr habt das schön hier.
Vielen Dank.
Das ist schick.
Schön, dass du da bist. Das ist danke für die Anerkennung.
Gefällt mir. Habt ihr auch diese geräuschlose Klimaanlage, von der ich einst las?
Möglicherweise. Ich habe das Studio wirklich selber. Ich bin da jetzt gar nicht so tief drin. Das haben die Kollegen sehr unabhängig gemacht. Aber wir haben sie. Ich sehe gerade meinen Kollegen Michi, unser Audio-Producer. Ja, wir haben sie.
Ich habe das mal gelesen und ich war schlagartig so neidisch. Weil das ist tatsächlich so im Sommer in so einem normalen Studio zu sitzen, das macht einen echt fertig. Und da dachte ich mir, die haben eine geräuschlose Klimaanlage. Wie großartig
aber
ist das
denn? Aber auch erst Jahre später. Wir hatten ja vorher andere, kleinere Studios hier auch irgendwie in den Büroflächen uns irgendwas selber gebautes, alte Messestände.
Mhm.
Und habe ich auch ungewöhnliche Momente erlebt. Ich saß mal vor Jahren, da waren es bestimmt draußen 33, 34 Grad, mit Silvi Mais in einem Studio. Das war wirklich monsterheiß und sehr, sehr klein. Und ich hatte immer das Gefühl, die muss ich denken, ich habe irgendwie hier was ganz anderes vor. Oder ich habe irgendwie gemacht, sie ist bei versteckte Kamera gelandet und ich in so eine Sauna reingelaufen. Also ja, es war mir dann auch sehr unangenehm. Aber also mit Hitze im Studio habe ich schon einige lustige Geschichten.
Das soll auch nicht unser Thema sein. Nein. Das ist ein schöner Einstieg. Zum Einstieg machen wir eine kleine Blitzrunde. Ist das so in Ordnung für dich? Damit man dich ein bisschen besser kennenlernt. Das machen wir gerne in diesem Podcast.
Okay.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Apple oder Android?
Apple.
Welche Superkraft hättest du gerne?
Gesund bleiben, dauerhaft.
In wessen Haut würdest du gerne für einen Tag schlüpfen?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also für einen Tag wirklich oder vielleicht mal für Jahren. Ich kann es dir nicht so genau sagen. Also wahrscheinlich irgendein Autor oder so.
Vielleicht fällt es dir später nochmal ein. Manchmal knotet sich das so und dann kommt es auf einmal. Was macht dir schlechte Laune?
Wenn Leute... Also ich werde sagen, was ich auf jeden Fall merke, ist irgendwie, dass ich in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen wettersensibler geworden bin. Vielleicht ist das damit in Verbindung zu bringen. Also schlechte Laune oder meine Laune ist ein bisschen mehr wettergebunden, als es früher war. Konnte ich mir nie vorstellen, ist jetzt ein bisschen so. Ansonsten, so fundamental einfach nur, also schlechte Nachrichten vielleicht, aber eigentlich nichts so richtig krass. Ich bin eigentlich ein gut gelaunter, optimistischer Typ, versuche ich zumindest zu sein.
Was macht dir denn gute Laune?
Hier die Firma, die Arbeit mit den Freunden, irgendwie hier an unseren ganzen Sachen zu arbeiten, auch natürlich Familie, häufig auch so, mein Leben in Hamburg generell ist schon, bin ich schon sehr dankbar für und es ist einfach häufig so, dass wenn man das mal so ein bisschen abbremst und mal in so einem Moment, wenn man sitzt irgendwo im Auto, fährt irgendwo hin auf dem Fahrrad und hat mal so kurz Zeit darüber nachzudenken, dann ist es schon echt gerade eine ganz coole Lebensphase und das macht mir dann auch gute Laune.
Gibt es einen ewigen Lieblingsfilm von dir?
nichts so Großes. Also ich finde irgendwie so Moneyball fand ich einen coolen Film, weil das Sport ist, das ist so Innovation, das ist irgendwie auch natürlich irgendwie ein Business so drin. Alle Sachen, die mich interessieren. In einem Film, das ging um diese Baseball Analytics, wie die es geschafft haben, sozusagen aus einem ganz kleinen Team ein sehr erfolgreiches Team zu machen. Mit anders drüber nachdenken über das Spiel. Sowas interessiert mich und ist jetzt mit Brad Pitt zwar gewesen, der Film, aber ansonsten kein Blockbuster, glaube ich. Aber habe ich gerne geguckt. Aber ich gucke, es gibt ganz wenig Filme, die ich mehr als einmal geguckt habe.
Soul Food, gibt es ein Gericht, das immer deine Seele wärmt?
Chinesisches Essen, Mapo-Tofu, so Sichuan-Küche.
Also, oh, du magst es sehr scharf.
Ja, also jetzt nicht sehr scharf, aber schon scharf. So und Mapo-Tofu ist ja so das, habe ich gelernt, das chinesische Basisgericht. Das finde ich schon ganz cool.
Kochst du manchmal auch selbst?
Seltener, also eher so Nudeln für die Kinder. Nein, nicht so viel.
Was hättest du selber gerne erfunden?
Netflix.
Und was beschäftigt dich ja jetzt gerade am meisten?
Also man muss sagen, immer das Festival, sodass jetzt in ein paar Monaten wieder vor der Tür steht, beschäftigt mich jetzt, aber auch unser Podcast, die Firma hier insgesamt. Wir sind jetzt hier 360 Leute, das beschäftigt mich schon irgendwie, das alles hier irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Gar nicht so sehr nur das eine Thema, sondern auch die Masse an Themen zu jonglieren.
Bist du ein guter Jonglierer?
Also mit Bällen nicht so gut. Hier mit der Firma würde ich sagen, ist es okay. Man muss halt sehr viel Bälle dann auch in der Luft halten, also jetzt im übertragenen Sinne. Und ich glaube, das kriege ich schon ganz okay hin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine ganz große Stärke ist, aber es ist halt irgendwie mein Job geworden.
Was nicht deine Stärke ist, ist, glaube ich, Pünktlichkeit, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ich glaube, es gibt so eine Uhr, die hängt hier, oder?
Haben sich meine Kollegen ausgedacht, dass ich da pünktlich zu meinem Termin komme, weil ja, das Jonglieren manchmal irgendwie fällt ein Ball runter und dann dauert es ein paar Minuten länger und dann. Ja, aber also ich. Könnte besser sein bei der Pünktlichkeit auf jeden Fall. Ja.
Du sagst ja, okay, das Festival, das beschäftigt dich schon jetzt. 2024, rund 67.000 Besucher, glaube ich. Angefangen hat es mit rund 300 2011. Ja. Was waren die prägenden Stationen auf diesem Weg zu dieser Größe, zu diesem Erfolg?
Also erstmal natürlich die Tatsache, dass wir so stark getragen wurden von unserem Thema. Digital Marketing, Digitalwirtschaft hat damals quasi angefangen so richtig mit Google und mit Facebook und das waren damals auch kleine Firmen und heute sind es mit die größten und wertvollsten Firmen der Welt und diese ganze Reise von diesem Nischenthema Online und Online-Marketing und wie gesagt, bis heute, wo halt alles sich abspielt im Internet und wo diese Welt sich so stark geändert hat und auch auf unser Thema quasi zugeschnitten ist, da sind wir, auf dieser riesigen Welle sind wir mitgesurft. Und dann haben wir auch, glaube ich, der Ansatz hat gepasst, zu sagen, wir machen nicht ein Festival an zwei Tagen im Jahr und dann warten wir wieder ein Jahr, sondern wir machen das ganze Jahr irgendwelche Artikel, Newsletter, Podcasts. Wir sind also als Heimat für diese Branche, für diese Community, wenn man so möchte, immer da und bieten immer was an, versuchen neue Inhalte bis hin zu Dokumentationen und anderen Themen. So eine Art, sozusagen dieses Medium-Event, nicht nur als offline zu verstehen, sondern auch online. Das hat uns auch, nachher hat sich das sehr bezahlt gemacht, obwohl das gar nicht so jetzt bewusst immer und durchdacht war, sonst hat sich so ergeben und dann haben wir gemerkt, es macht Sinn. Aber das war hilfreich. Dann natürlich von dem Konferenzformat, das am Anfang war, hin zu einem Messeformat. Das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie eine Konferenz ist, wo auch alle mehr oder weniger die gleiche Erfahrung haben. Du, eine Bühne, du gehst rein und hörst dir das an. Und hin zu einer Messe, also einem Marktplatz, wo auch wirklich Geschäft vermittelt wird, wo wirklich viele, viele andere auch sich zeigen. Und das war nochmal ein Sprung. Dann in die Messehallen zu gehen, war ein Sprung. Dann irgendwie die Corona-Zeit zu überleben und sozusagen 3 Jahre ohne Event klarzukommen, andere Mittel und Wege zu finden, war ein Sprung.
Ein Hochsprung.
Wirklich. Also es gab schon. Wenn man guckt, ist die Reise jetzt ja auch schon über 10 Jahre lang, gab es natürlich schon viele so größere Kapitel. Ja.
Diese größeren Kapitel sind natürlich auch manchmal mit ein wenig Schmerz verbunden. Es gibt ja durchaus auch Kritik hier in Hamburg, unter anderem von der Anwohnerschaft. Mhm. Kannst du die verstehen?
Ach, klar kann ich das irgendwie verstehen. Ich ja, bin trotzdem nicht glücklich drüber. Wir versuchen auch da uns so partnerschaftlich zu zeigen, wie das geht oder auch darauf einzugehen. Manchmal ist die Kritik, finde ich, ein bisschen,
das Leben gerät hier ein bisschen durcheinander in diesen Tagen, ne? Das ist das, was vielfach moniert wird, natürlich.
Ja, also, dass wir da die Straße sperren lassen oder dürfen oder wie auch immer, dass die Stadt das auch irgendwie mehr oder weniger erbeten hat, weil das Sicherheitsrisiko ansonsten bei der Besucherzahl zu hoch wäre. Das ist natürlich ein Eingriff für einige Leute, die da nah dran wohnen, das verstehe ich schon. Ich glaube, die Zahl ist nicht so groß. Was mich immer ein bisschen ärgert, ist, dass sehr viele Leute, die auch Anwohner sind und die es richtig gut finden, die sowohl gut finden, wie wir damit umgehen, dass wir den Leuten alle natürlich Tickets schenken, dass wir sie also einladen zum Festival, dass wir Shuttle-Services anbieten, dass wir auch für die Leute, die hier ihre Gastronomien oder ihre Läden betreiben, sehr wahnsinnig viele neue Kunden reinholen, die da echt mir häufig sagen, wenn ich selber hier mal irgendwie einkaufen gehe, sagen, ey, du bist ja der Typ von OMR. Geil, dass ihr das macht, das hilft mir total. Das kommt halt nicht vor. Es kommt dann immer so, ich glaube, die Personenzahl ist auch gar nicht so hoch, ob es jetzt 20, 30, 40 oder 100 sind, ich weiß es gar nicht genau, irgendwas wird so sein, in der Größenordnung nehme ich an. Das ist halt sehr wahrnehmbar und es gäbe, glaube ich, genauso viele Personen, die sagen würden, es ist mir nicht egal, sondern ich bin sogar ganz großer Fan davon, obwohl ich jetzt auch in Anführungsstrichen nur Anwohner bin und gar nicht jetzt inhaltlich betroffen. Und das hört man jetzt nicht so. Aber ja, ich habe auch irgendwie realisiert, wenn man was Größeres macht, das betrifft jetzt ja gar nicht nur Anwohner, sondern wenn man jetzt natürlich 70.000 Menschen zusammenholt, das habe ich ja nicht jetzt von der Pike auf gelernt, da bin ich ja reingewachsen, sozusagen als Seiteneinsteiger. Dann gibt es natürlich auch Sachen, die Kritik auslösen, dann gibt es auch Unzufriedenheit. Es wird dir nicht gelingen, Großprojekte zu machen mit so vielen erwachsenen Menschen, wo alle sagen, ja, also perfekt, besser geht's ja gar nicht. Das ist so und das ist bei den positivsten Dingen so, bei Konzerten, bei Fußballspielen, bei Demonstrationen, bei großen Reisen, ich weiß es nicht. Und das habe ich also akzeptiert und trotzdem versuche ich eigentlich bis heute und es trifft mich zum Teil auch persönlich, weil ich wirklich versuche, es gut zu machen und manchmal denke, naja, es gibt wirklich größere Probleme, meine ich, und wir versuchen diese Probleme, die wir da erzeugen, auch bestmöglich zu mildern.
Das Ganze ist ja auch wirklich eine Wirtschaftskraft, auch für Hamburg. Mhm. Ich meine, diese 70.000 Leute reisen zum größten Teil an, müssen irgendwo unterkommen, konsumieren hier. Wie viel kostete zum Beispiel die letzte OMR und wie viel hat sie eingespielt?
Für einfach Hamburg.
Nur mal, ja, nie für dich. Für euch als Unternehmen.
Ach so.
Sind das Zahlen, die ihr rausgebt?
Also es sind noch nicht mal Zahlen, die wir so ganz explizit haben, weil wir haben ja verschiedene Geschäftsmodelle und da hängen die Umsätze halt sehr stark, geht auch über das ganze Jahr, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist nicht nur, dass man sagt, okay, es ist ein Event, sondern viele Sponsoren, die haben halt einen Stand, die machen Podcast-Werbung, die machen verschiedene Dinge. Aber man kann grob sagen, dass wir, sagen wir mal, in Kosten haben wir sicherlich fast eine mittlere mittlere Millionensumme, ja. Und Umsätze der Gesamtfirma, die sind höher, aber es gibt auch noch andere Geschäftsmodelle, die wir betreiben. Also wir geben jetzt keine Ergebniszahlen bekannt, aber wir sind profitabel. Es gab auch schon mal so einen Artikel im Manager-Magazin, haben wir mal in einem Jahr, glaube ich, 2 Millionen Gewinn gemacht, oder 3, so 2, irgendwas. Kann man schon schaffen, oder hatten wir jetzt einmal auch ein Jahr, wo wir investieren in neue Projekte. Also, ich will jetzt auch kein riesiges Geheimnis draus machen. Wir sind jetzt nicht dazu verpflichtet. Ich habe die Zahlen selber gar nicht so griffbereit von diesem Jahr, weil es das Jahr auch noch läuft. Ja, aber wir reden natürlich von einem Geschäft, das jetzt 380 irgendwas Leuten Arbeit gibt. Das entsprechend ja auch, wenn man die ganzen Kosten sich anguckt, müssen wir 60, 70 Millionen Euro Umsatz machen. Sonst wird es gar nicht gehen.
Das sind schon Summen, oder?
Ja, also ist ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist über viele Jahre gewachsen, sind auch da, ne? Verschiedenste Geschäftsmodelle, da sind Podcasts mit dabei, da ist sehr viel Weiterbildungsangebote mit dabei, da ist das Festival mit dabei, mit Ausstellern, mit Food, mit Tickets. Ja.
Du selber bist auf diesem Festival natürlich präsent, auch so zum Beispiel als Riesenplakatwand. Also wenn man natürlich, du bist irgendwie so.
Vorletztes Jahr, ja.
Ja, genau. Ja. Bist du ein Rockstar? Siehst du dich so?
Nee, überhaupt nicht. Also weder, wir versuchen ja diesen Begriff Rockstars ohnehin zu tilgen. Ja, wir sehen uns als OMR. Ja, dieses ganze Online-Marketing Rockstars war eine Phase, sondern auch unsere Aufbauphase. Es hat uns geholfen, diese Begrifflichkeit, aber seit ein paar Jahren wirst du von uns das nicht mehr sehen, sondern wir sind immer nur noch OMR überall. Es gibt irgendwo mehr Online-Marketing Rockstars und in unserer Kommunikation. Ja. Weil wir sagen, das ist ein bisschen breiter, da passt mehr drunter, das ist auch ein bisschen zeitloser, das ist ein bisschen klassischer. Und so wie wir sein wollen. Aber unabhängig davon, also so ein bisschen am Ende auch wie die ARD. Ja, jeder weiß, wofür die ARD steht, keiner weiß, was ARD genau bedeutet, also die Buchstaben. Mhm. So wollen wir auch sein. Aber wir haben uns nie selber als Rockstars gesehen oder auch sein wollen oder das irgendwie so vorgeben wollen, sondern wo das herkam, war, als ich angefangen habe, das zum ersten Mal zu machen, da war so eine Zeit, da wurde jeder als Rockstar bezeichnet, der Literat oder Autor, der Politiker, der Softwareentwickler. Wenn du gut in irgendeinem Bereich warst, dann warst du Rockstar. Und ich brauchte halt einfach einen Titel und dachte mir, das ist jetzt so ein Hobby nebenher. Mhm. Ich greife jetzt mal nach einem Wort. Und so kam dann die Idee, Menschen, nenn es doch so. Weil es damals ging es halt um Leute, die gut Marketing machen können. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es natürlich laut ist. Aber am Anfang ist es auch okay, wenn du laut bist. Du musst ja auch irgendwie erstmal sehen, dass du da irgendwie einen...
Das Festival ist ja auch laut.
Genau. Aber es ist eigentlich...
Ist schon ein bisschen Popkultur auch dabei, ne?
Es ist ein bisschen Popkultur, aber ich finde, oder es ist jetzt nicht... Aber die Grenzen sind da sehr, sehr fließend und man muss ein bisschen aufpassen. Ich möchte nicht in dieser Ecke sein, dass wir jetzt... So Mindset-Coach und so, wir machen dich erfolgreich oder wir wollen nur erfolgreiche Leute oder wir wollen am Ende schon auch sehr thematisch sein. Wir sind eine Wirtschaftsplattform und wollen Leute inspirieren und weiterbilden, aber auf eine sehr sachliche und wie soll man sagen, eine sehr auch leidenschaftliche Art, aber jetzt nicht so reißerisch.
2017 war ich zum Beispiel da das erste Mal und das war auch, glaube ich, das Jahr, wo dieses Cashless Payment irgendwie nicht funktioniert hat und ich glaube, das Essen war bis abends umsonst oder so, glaube ich, hat sich im Nachhinein für euch als Marketingerzählung total gut ausgezahlt, aber sicherlich sehr ärgerlich damals. Daran erinnere ich mich und ich erinnere mich damals, dass ich da vom Platz ging und dachte, mein Gott, ist das eine nervige Veranstaltung, weil viel zu viele Männer und alle sprechen über das schnelle Geld. Und ich war letztes Jahr da und habe da durchaus eine Veränderung, also ich war zwischendurch immer mal wieder da, aber ich habe eine Veränderung erlebt. Mehr Frauen, ein bunteres Programm mit Leuten wie Luisa Neubauer, ja auch durchaus kritische Stimmen. Mhm. Woher kommt diese Veränderung auch, weil du dich selbst veränderst?
Also ich mache es schon auch für mich selbst, aber und für Sachen, die mich wirklich persönlich interessieren, so nach dem Motto, dass, so ist es gewachsen, mich selber, mein erster Kunde war, also mich immer fragen, interessiert mich das auch selber, ich bin ja irgendwie auch Teil dieser Community oder wir alle, die das hier machen. Also ich glaube, die Branche ist gerade am Anfang sehr technisch gewesen und damit auch sehr männlich, das ist irgendwie so, überall auf der Welt.
Das war wie ein großer Spielplatz von kleinen Jungs, die vom großen Geld träumen.
Ja, aber aus einer technischen Ecke kommen. Also wir waren da so aus einer Tech-Ecke und dann auch noch Wirtschaft. Das ist wahrscheinlich ein eher männerlastiges Thema. Das hat sich ein bisschen verändert. Jetzt ist es auch kreativer, jetzt ist es Marketing, jetzt ist es auch ein bisschen breiter geworden. Und Gott sei Dank sind wir mittlerweile, mal sagen, 50-50 von der Besucherstruktur. Das haben wir nicht bewusst gemacht. Also hat sich die Branche entwickelt, würde ich sagen. Wir bilden irgendwie ganz oft diese Branche ab. Und was so die ersten Teilnehmer waren halt auch vielleicht eher so Nerds und Leute mit großen Zielen und großen Träumen und die dann sehr aktiv waren, auch sich so neue Events wie unseres ausgesucht haben. Mittlerweile sind wir natürlich auch von unseren Partnern her, wenn du dir anguckst, wir arbeiten eng mit Vodafone, eng mit Audi, eng mit Google. Das sind jetzt halt große Firmen und das sind dann nicht mehr so nur jetzt, sag mal, kleine Jungs mit großen Träumen, wie du es genannt hast, sondern das ist jetzt ein bisschen so die Breite der Gesellschaft schon fast, nicht ganz, aber der Wirtschaftswelt, die wir da abbilden und dann hast du ein bisschen andere Mischung. Also das ist so die Evolution des Events. Ich selber war früher, glaube ich, nicht so. War ich jetzt ein Nerd? Eigentlich nicht. Bin ich heute ein Nerd? Boah, ich glaube auch nicht so richtig.
Definiere Nerd, ne?
Ja, aber also ich meine, es ist doch klar, so ein Event, das neu ist, das irgendwie sich sehr spezifisch mit so einem auch etwas ungewöhnlichen Thema beschäftigt. Irgendwie Online-Marketing war halt am Anfang auch irgendwie nicht sexy. Das war irgendwie überhaupt so eine Nische, wo auch Leute dann reingeraten sind, die entweder fürs richtige Marketing nicht gut genug waren oder vielleicht irgendwie schon geahnt haben, dass da irgendwie was sich bewegt. Aber es war spezieller. Und heute ist es halt natürlich viel breiter geworden. Heute ist, ich habe es ja gerade auch beschrieben bei den Firmen, heute ist es für jedermann.
Ist es dadurch sexy?
Ist es auf jeden Fall, finde ich, ist halt vielfältiger geworden und hat, zieht mehr Leute an, auch eine buntere Gruppe, die da jetzt sich angezogen fühlt, glaube ich. Früher war das halt dann vielleicht ein bisschen spezifischer.
Du sagtest gerade eben, das sind Themen, die dich natürlich auch interessieren. Mhm. Steckt auch was von dir in diesem Festival. Du hast ja auch Mitgründer, Tobias Schlottke und Christian Müller, die sind ja beide noch hier in diesem Unternehmen durchaus da, aber die haben, also die sind ansonsten, lassen die aber freie Hand, meines Wissens, was ich gelesen habe.
Ja, die arbeiten
habe,
jetzt nicht hier aktiv so richtig. Also der Christian lebt im Allgäu, der Tobias hat eine andere große Firma, die er mit einem anderen Gründer oder mit einem anderen Co-Gründer betreut. Also denen gehören noch einige Anteile hier in der Firma, aber die sind jetzt nicht so präsent. Ne?
Läuft das unter Luxus, dass du so freie Hand hast und hier so viel bewegen kannst?
Klar, es ist natürlich eine Wahnsinns coole Situation, dass es uns gelungen ist, diese Firma jetzt ohne klassische Investoren aufzubauen. Das liegt auch daran, dass ich das als Hobby angefangen habe oder wir alle das auch jetzt nie so geplant haben, dahin zu kommen, wo wir heute sind. Das war ja am Anfang noch jahrelang ein Hobby von mir und deswegen haben wir natürlich nicht darüber nachgedacht, jetzt hier Investoren aufzunehmen. Es ist dann von sich aus immer weiter gewachsen und jetzt ist natürlich heutzutage schon angenehm, dass ich höre das ab und zu von Freunden oder von anderen Firmen, wo dann halt da eine größere Zahl an Gesellschaftern mitredet.
Die auch mitverdienen will.
Mitverdienen will und aber auch eine Meinung hat und so. Und das ist natürlich dann auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, das alles zu managen, mit denen die zu informieren, mit denen sich abzustimmen und so. Und das haben wir hier viel einfacher. Wir sind jetzt hier 4 aktive Geschäftsführer und zu viert können wir die meisten Themen vorantreiben. Klar, Christian und Tobias spreche auch dann und wann, aber die lassen mir da in der Tat, die haben ein hohes Vertrauen und ich habe auch über die Jahre immer schon ein bisschen Anteile aufgekauft, sodass jetzt auch deren Risiko da nicht mehr ganz so groß ist.
Das ist ja hier irgendwie dein Baby, aber du hast es schon angedeutet, ja auch andere Babys, nämlich eine Familie. Mhm. Hast 3 Kinder, bin ich da richtig informiert? Mhm. In welcher Altersgruppe sind die?
Alle unter 10.
Du hast ein Haus in Hamburg gekauft auch.
Ja, ja.
Das heißt, du hast hier einen Familienort geschaffen. Inwiefern hat das für dich oder wie hat dich das verändert, dieser Prozess irgendwann mal von dem Nerd, der du vielleicht warst, dann auch noch zum Familienvater zu werden und dabei dieses Unternehmen in dieser Größe mit 360 Menschen zu steuern?
Ich glaube, man merkt es ja selber nicht so. Ist ja wie so, wenn man jetzt Leute jeden Tag sieht, dann merkt man auch nicht, ob sie jetzt größer werden, dünner werden, dicker werden, weil man sich jeden Tag sieht. Und so ist es ja mit sich selber, glaube ich, auch. Also man verändert sich wahrscheinlich, aber merkt es gar nicht so genau. Also ich könnte es dir nicht sagen. Also ich finde mich ich bin natürlich erfahrener geworden, habe einfach Erlebnisse gemacht, irgendwie im Geschäftsleben, im Privatleben und so. Aber ansonsten meine ich, bin ich so bei meinen Grunddenkweisen und Meinungen und so Verhaltensweisen eigentlich noch dem Typen, der ich vor 20 Jahren war, wahrscheinlich recht ähnlich. Also ich habe jetzt nicht so grundsätzliche Werte verändert oder so, hoffe ich nicht. Also oder kann ja auch besser sein, aber ich...
Kann sein, ja.
Ja, nicht jetzt so aktiv. Also ich bin auch, also wenn du jetzt auch so auf Meinung oder so abhebst, ich bin überhaupt gar kein meinungsstarker Typ, der jetzt sagt, okay, das war damals meine Meinung, das ist heute meine Meinung. Ich würde mal sagen, ich bin eher eigentlich ein sehr normaler Typ, war ich damals, bin ich heute auch. Jetzt mit dem Job ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich lebe den recht normal. Ne?
Ich finde, es ist immer so ein Wechsel, wenn man von einer... Das ist ja auf den ersten Blick keine große, obwohl es ist eine große Veränderung rein kostentechnisch, aber du wohnst vorher in einer Wohnung und da hat man immer das Gefühl, ja, dann ziehe ich halt um so. Mhm. Aber wenn man so ein Haus hat, ist das irgendwie so eine andere Wertigkeit, finde ich. Dann ist man da.
Ja, also...
Ich meine mich zu erinnern, dass auch du mal gesagt hast, dann hat man auf einmal so einen Horizont vor Augen.
Nee, also ich wüsste hier nicht, also ich, das Haus, es ist natürlich cool, irgendwie, dass wir uns ein Haus leisten können, dass... da freue ich mich drüber, aber es ist jetzt für mich...
Keine Sesshaftigkeit, kein Gefühl von Sesshaftigkeit.
Also das ist eher die Firma, oder dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht so einfach umziehen, weil hier ist halt mein Job und ich kann jetzt, ab und zu trifft man ja Leute, die dann sagen, ich ziehe jetzt mit allem Mann nach irgendwie ins Ausland oder nochmal irgendwie in eine andere Stadt. Also das ist für mich jetzt einfach schwierig. Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren hier in Hamburg und bin auch sehr gerne hier, aber es ist auch relativ alternativlos.
Na, wohl, wer weiß. Ich meine, man kann schon immer viel ändern, ne? Du könntest
klar,
das verkaufen.
Klar, ja.
Also es gäbe schon Optionen.
Klar, also das merkt man ja immer so in extremen Momenten, wenn man so, wenn Krankheit einem im Leben begegnet oder sowas, das ist halt irgendwie natürlich, dann ändert sich der Blickwinkel schon mal dramatisch. Und dann kann man natürlich auch viele auch ganz andere Sachen machen. Aber so im normalen Ablauf, ich fühle mich auch wohl und mache das auch wirklich gerne. Und ich glaube auch, ich habe ein Riesenglück, dass sie so gefunden zu haben ist. Es macht jetzt auch keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob ich jetzt noch mal ein paar Jahre in München oder in Paris leben wollen würde. Das wäre sicherlich interessant. Und man realisiert dann auch immer mit Mitte 40, man kann nicht alles machen im Leben. Und manche Städte wird man wahrscheinlich nur als Tourist kennenlernen. Und dann ist es auch okay.
Essen hast du ja nicht nur als Tourist kennengelernt. Ja. Da kommst du her.
Mhm.
Da hattest du sogar einen Fußballverein, in dem du gespielt hast, glaube ich.
Ja.
Dein Vater war auch selbstständig in Teilen, aber mit schwankendem Erfolg.
Ja.
Wie hat dich das geprägt, auch so in Sachen Sicherheitsbedürfnis? Bist du da mit so einem Sicherheitsbedürfnis rausgegangen? Wenn die finanzielle Situation zu Hause schwankend ist?
Schon, auf jeden Fall. Also mir hat es jetzt nie an was gemangelt oder so. Ich habe jetzt nicht das irgendwie jetzt die ganz harte Kindheit irgendwie nach dem Motto, wir. Ich wusste gar nicht, wie es weitergehen soll. Es gab mal Phasen, die waren wirklich auch, wo wir nicht so genau wussten, wie es jetzt weitergehen soll, aber nicht jetzt dauerhaft und nicht irgendwie, ich bin so nicht in den ganz prägenden Kindjahren, sondern eher als Jugendlicher habe ich dann gemerkt, oh, die Firma meines Vaters läuft halt jetzt gerade nicht. Und der hat jetzt keinen Job und hat Schulden oder so. Aber da war ich jetzt schon auch jetzt nicht mehr 5 und 6, sondern dann eher so 14, 15, 16 oder älter. Und das, was wozu führt das? Dass man natürlich selber versucht, dass vielleicht irgendwie wirtschaftliche Dinge eine größere Rolle spielen. Also ich hatte dann in diesen Jahren nicht den Luxus, so ganz frei von wirtschaftlichen Dingen schon zu sein. Also das war ich nicht. Ich musste mich mit meiner Mutter oder mir Gedanken machen, wie man Sachen finanziert. Also wissen ja auch die meisten Menschen. Aber ich musste es halt nochmal vielleicht ein bisschen verschärfter und habe das erlebt, wie es halt bei meinem Vater nicht geklappt hat. Und das weckt dich auf, sagen wir mal so. Ist mir so gegangen, dass ich halt schon dachte, okay, wäre ja schön, wenn ich irgendwie in eine Situation käme, wo ich, sagen wir mal, wirtschaftlich ein bisschen solider aufgestellt bin und vielleicht sogar mich kümmern kann um meine Eltern oder auch um unsere Familie, meinen Bruder, wenn sowas mal wieder passiert. Und das trage ich schon so mit mir rum. Ganz sicher den Wunsch nach einer gewissen Absicherung vielleicht. Aber jetzt rede ich jetzt nicht von Millionen, sondern das war damals wirklich eher, glaube ich, so der Wunsch, okay, dann, dass ich jetzt nicht irgendwie so fundamentale Fragen auf einmal von heute auf morgen über einen reinbrechen.
Manche in so einer Situation würden sagen, ich möchte gar nicht selbstständig sein.
Ja, das stimmt. Also das ist wahrscheinlich irgendwie ungewöhnlich. Aber auf der anderen Seite, wenn man drüber nachdenkt, ist natürlich Selbstständigkeit auch wahrscheinlich der einzige Weg, mal einen größeren finanziellen Sprung zu machen, also eine größere Sicherheit mit einem Schlag irgendwie zu erhalten. Und man hat es dann auch selber im besten Fall irgendwann in den Händen und ist jetzt nicht mehr abhängig von jemandem, der sagt, okay, ich bezahle dir jetzt hier dein Gehalt oder ich höre jetzt, oder das kannst du auch wieder gehen, dann muss man sich wieder neu bewerben und so. Also ich finde Selbstständigkeit, wenn es einmal läuft, ist natürlich schon sehr, sehr attraktiv. Und mir war dann immer klar, so mit 4, 25, 26 hatte ich schon mal ein paar Jahre auch gearbeitet im Verlag. Ich würde da wieder erst einen Job bekommen, aber dieser Versuch der Selbstständigkeit, den würde ich gerne mal machen, auch wohl wissen, dass es nicht unbedingt klappen muss, aber dass, wenn man das vernünftig macht, dass dann gar nicht so, dass so scheitern muss, wie das bei meinem Vater war. Der hat das ja dann viel später im Leben erlebt, auch unter ganz anderen Umständen, mit auch privatem Geld, das ihm geliehen wurde. Das war bei mir nie der Fall.
Trotzdem, dieses Sicherheitsbedürfnis und dieses Gefühl für die Wertigkeit von Geld, da war, bist du ja trotzdem raus in die große, weite Welt. Ich glaube, ab der Liebe nach New York, ne? 4 Jahre hast du da gelebt, mit 19 schon.
Mit 19, genau, ja. Da bin ich dahin.
Finde ich relativ furchtlos, oder?
Ja, also ich meine, ich war ja schon in der 11. Klasse in den USA, also ich kannte die USA schon so ein bisschen und war immer so sehr interessiert an amerikanischem Sport und ein Jahr dort gewesen zu sein. Mit 16 ist ja dann an 19 rückblickend gar nicht so weit weg. Ich war dann zwar natürlich gefühlt viel älter mit 19 als mit 16, aber hatte das ja dann auch schon erlebt und hatte ein Gefühl, was da kommt und hatte vor allen Dingen meine Freundin, die Amerikanerin ist oder war und dann war ich ja nicht alleine. Das war natürlich schon mal super hilfreich und vor allem war dann voller Emotionen und Leidenschaft und auch da, dann hat man es halt probiert. Also ich habe es dann halt probiert und angefangen. Ich bin ja auch nicht hingegangen und es war ja dann jetzt die Ansage, ich wandere jetzt hier aus für 4 Jahre oder so, sondern es war ja, lass uns mal da einen Sommer verbringen und dann hat man das irgendwie verlängert und dann habe ich ja in Deutschland auch ein Studium aufgenommen und absolviert, aber in ganz großen Teilen in den USA gelebt und von aus der Ferne sozusagen da gelernt.
4 Jahre statt eines Sommers. Klingt ein bisschen nach Zauberberg, Thomas Mann, ne?
Aber es waren dann auch mal verschiedene...
7 Jahre auf dem Berg, meines Wissens.
Es waren dann auch verschiedene Praktika und verschiedene Stationen und wenn da ein paar Sachen anders gelaufen wären, hätte es wahrscheinlich wirklich so kommen können, dass es dann noch weitergegangen wäre. Aber dann ist die Beziehung kaputt gegangen, leider. Hat sich von mir getrennt. Und dann habe ich da aus der Mischung aus Umständen dann gesagt, okay, dann komme ich jetzt, da bin ich jetzt, gehe ich jetzt irgendwie überlegen, was ich in Deutschland machen kann. Aber wirklich 2, 3 oder wahrscheinlich jetzt einen Anruf oder so und von irgendeinem Unternehmen, was ich dem ich damals tätig war, als Praktikant, als Aushilfe oder so, nach dem Motto, du willst nicht hier anfangen, wir können das mit dem Visum für dich regeln und so. Vielleicht wäre ich dann da geblieben, hätte mich da vorangekämpft und wär heute noch da. Ich weiß es nicht. Es ist ja gerade in solchen Jahren echt immer interessant, wie das, was dann so für Weichenstellungen kommen. Und da war dann aber so eher Rückfahrt nach Deutschland und dann Professor gehabt, der meine Diplomarbeit korrigiert hat, der dann nach Hamburg an die Hamburg Media School ging als Professor, die mit aufgebaut hat, der Armin Rott, und dann zu mir sagte, hier, wir machen ja so eine neue Medienhochschule, Teil der Uni Hamburg, kannst du dir das vorstellen, da irgendwie nochmal einen Master zu machen? Wir können dir da auch irgendwie unterhelfen, du kannst da so ein Stipendium vielleicht bekommen und so. Und ich dachte, okay, gut, ich bin jetzt gerade halt frei, Hamburg klingt gut, Deutschland irgendwie kenne ich außer Essen gar nicht richtig. Ich mache es mal mit. Und dann bin ich in Hamburg gekommen.
Essen, New York, Hamburg.
Ja, das sind die Städte, die ich am besten kenne, ja.
Haben alle ihre Vorzüge,
ja.
Und sind alle grundverschieden. Ja. In Hamburg hat es dich dann ja wirklich mit am längsten gehalten.
Naja, jetzt muss massiv, man sagen. Massiv.
Da sind diese Weichenstellungen dann zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich dann passiert, wie du schon sagst. Es gehört viel Glück dazu, aber natürlich auch Arbeit. Diese Leute glauben ja an einen, wenn sie einem empfehlen, ne?
Ja, hängt von Leuten ab, natürlich auch von Timing, ne? Also ich glaube, es ist ja immer so die spannende Frage, wenn man jetzt das Leben 10-mal ablaufen lassen würde, wahrscheinlich gäbe es ganz viele von den 10, 3 Fälle, da wäre ich wahrscheinlich in Berlin gelandet. Das wäre auch irgendwie logisch gewesen, wenn man so drauf guckt.
Eigentlich schon, wegen dieser Start-up-Szene und so.
Genau. Und auch der Medienszene, die sich dahin auch hin verschoben hat. Es gäbe wahrscheinlich 1, 2 Fälle, wo ich irgendwo in den USA geblieben wäre vielleicht. Und dann gäbe es halt Fälle, wo ich zurück nach Essen gekommen und dort irgendwas mache im Umfeld, in Essen oder in Düsseldorf oder so. Ja, also so jetzt ist es Hamburg geworden. Ne? Aber ich bin da wirklich dankbar drüber und versuche aus dem einen Leben das Beste rauszuholen.
Hast du manchmal das Gefühl, Hamburg denkt nicht groß genug? Ich denke da zum Beispiel an sowas wie die Olympia-Bewerbung, die auch nicht durchgekommen ist. Der Hamburger in seinem hanseatischen Denken ist ja manchmal, ich sag mal, sehr geerdet. Ist dir das manchmal, kommt dir das entgegen oder nervt dich das manchmal als Unternehmer?
Also ich bin, muss das wirklich sagen, ich habe Hamburg sehr viel zu verdanken. Hamburg hat mich unglaublich nach vorne gebracht, getragen. Also jetzt auch gerade mit dem Geschäft, das ich hier machen kann, mit dem Veranstaltung, die ja auch ein Teil der Stadt ist, oder wo die Stadt ja auch irgendwie eine Rolle spielt. Aber auch mit den Leuten, die ich hier getroffen habe, mit den Verantwortlichen in Hamburg, also mit dem Leben, was man hier führen kann, das ist für mich schon wirklich, wirklich super gelaufen. Und da habe ich der Stadt einfach viel zu verdanken. Wer auch immer die Stadt dann genau ist, aber so dieses Diffuse, was ich gerade beschrieben habe. Und deswegen nervt mich hier jetzt erstmal nicht so viel, sondern ich denke mir, wow, krass, was ich jetzt hier bekommen habe über die Stadt und was auch die Stadt für mich jetzt mir heute bietet oder auch, ja, wie ich hier sein kann. Mhm. Deswegen nervt mich hier was, dass sie zu klein denken in Hamburg oder dass wir hier, am Ende bin ich ja auch Teil, ist ein zu klein denken. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist. Klar, die Olympia-Bewerbung, das ist halt schwierig, das allen hier zu erklären. Es gibt ja genügend Leute, die das auch wollen. Mhm. Aber es ist in anderen Städten halt auch genauso. Ne? Also wir haben ja in den letzten Jahren fast so große Events nur noch in Ländern gehabt, wo irgendwie autokratische Regime herrschen, wo man das halt durchsetzen konnte. Das ändert sich jetzt wieder ein bisschen mit Paris und L.A. und so. Aber ich glaube, es ist auch keine Ausnahme, dass sowas dann nicht so einfach ist, Olympische Spiele und so. Ich finde, Hamburg hat für mich Größe, muss man wirklich sagen. Es gibt ein paar Sachen, die würde ich mir anders wünschen. Hamburg hat jetzt irgendwie auch viel Pech gehabt. So die ganze Medienbranche ist halt sehr stark abgewandert oder reduziert worden. Mein alter Arbeitgeber Gruner ist deutlich kleiner als damals.
Und heißt jetzt anders.
Damals, als ich nach Hamburg kam, da war das auch noch, MTV war noch hier und Premiere war, glaube ich, gerade erst weg.
Was mit Zeiten, oder?
Axel Springer war noch hier, das war halt so. Und Hip-Hop fing gerade an, auch in Hamburg groß zu sein. Das sind so Sachen, da war halt die Phase vielleicht kulturell oder für die Medienwelt noch mal größer. Aber am Ende versuche ich jetzt mitzuhelfen, dass Hamburg irgendwo auch auf der Karte ist, wie es so schön heißt.
Hamburg hat dich offensichtlich geprägt. Gibt es irgendeinen Menschen, wo du sagst, der hat dich persönlich sehr geprägt?
Also natürlich, klar, mein Umfeld, familiär, logischerweise, denke ich.
Gibt es da einen besonderen Menschen?
In der Familie? Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten. Ne? Also muss man wirklich sagen, mein erster Mathelehrer hat mich geprägt.
Positiv?
Schon auch so mit der Aussage, Mensch, irgendwie, wenn man jetzt nicht hier dran bleibt, dann hat man immer den Anschluss verloren, so eine gewisse Disziplin zu haben, sich da auch zu überwinden, auch Spaß daran zu empfinden, aber auch ja, sich zu, wie soll man sagen, konzentriert zu bleiben, wenn man auch eigentlich das Gefühl hat, man ist frustriert, wenn man nicht mehr so richtig irgendwie alles versteht und dann aber sich da reinzubeißen, um halt den Anschluss nicht zu verlieren, dass da so eine Disziplin, auch so eine gewisse Härte zu entwickeln, das hat mich, glaube ich, geprägt. Dann später hier der von gerade erwähnte Armin Rott, der Professor, der mich in Hamburg geholt hat und mir so ein bisschen diese ganze akademische Welt erklärt hat. Später mein erster Chef, der Bernd Kundo, der damals Chef von Gruner und Jahr war und dessen Assistent ich war, der so mir diese große Wirtschaftswelt dann hat vorgelebt hat. Gar nicht jetzt, dass er irgendwie da mir alles erklärt hätte, sondern er hat einfach da seinen Job gemacht und ich habe irgendwie für ihn versucht, da als Assistent zu funktionieren. Aber man guckt sich halt da automatisch auch dann dabei viel ab. Also ging das halt irgendwie, dass man halt, ich habe im Zivildienst eine Dame gepflegt, irgendwie bei der bin ich eingezogen. Die war halt querschnittsgelähmt, aber eine relativ junge Frau, ist auch so Mitte 40. Und die hatte auch viele Jahre im Ausland gelebt und saß jetzt da in so einem betreuten Wohnen. Und wir als Zivis zogen da jemals für eine Woche ein und haben dann da Tag und Nacht sie betreut. Und die war zum Beispiel auch durchaus ein bisschen exzentrisch, hat dann immer ganz verrückt gekocht. Und Kochen hieß halt, wir haben gekocht und sie hat uns gesagt, was zu tun ist. Und da habe ich halt auch diese ganze chinesische Küche und asiatische Küche kennengelernt. Da habe ich irgendwie einen ganz anderen Blick aufs Leben bekommen durch die Behinderung, durch ihre Art, aber gleichzeitig so global zu denken und so interessiert zu sein. Die hatte schon immer den New Yorker und Economist abonniert und hat sich da unfassbar gegen ihre Behinderung aufgelehnt und da dran mitgekämpft. Also das sind alles so Momente. Ich würde sagen, so dieses ganze Leben in New York hat mich auch stark geprägt. Also das ist jetzt nicht eine Person, aber in die Stadt zu kommen mit 19, im Studentenwohnheim, wo halt alle irgendwann eine Agenda haben und irgendwie erfolgreich werden wollen. Da kommt ja jetzt keiner hin und sagt, ich bin jetzt hier durch Zufall reingeraten, das ist ja teuer, man muss da jetzt aktiv hingehen. Das sind halt sehr viele Leute, die Pläne haben, die dann irgendwo, damals weiß ich noch genau, einer war Model, der andere wollte Schauspieler werden, der dritte war dann irgendwie im Büro von damals Kofi Annan irgendwie tätig und es war halt. Und ich kam da halt an und war mehr oder weniger da reingeraten, tatsächlich noch ein bisschen unvorbereitet.
Du warst die Plus eins.
Wegen der Liebe, genau so. und das ist dann schon so prägend, dass man merkt, okay, krass, die können auch dann alle direkt 2, 3 Sprachen und haben halt einen ganz anderen Hintergrund. Ich war halt ein Typ aus Essen. Und das waren halt häufig Leute, die dann schon auf irgendwelchen verschiedensten Schulen waren oder wo die Eltern auch ein entsprechendes Hintergrund denen schon mitgegeben hatten. Das hatte ich jetzt so in der Form nicht. Ja, und das war dann natürlich, so dass ich mich gefragt habe, okay, wie kann ich denn jetzt hier, wie gehöre ich denn jetzt hier, wie kann ich da hier reingehören oder wie komme ich jetzt auch irgendwie weiter? Und habe dann halt anders drüber nachgedacht, als ich das vielleicht in Essen getan hätte. Da wäre dann eher die Frage wahrscheinlich gewesen, wie komme ich jetzt vom Zivi-Job zum coolen Schuli-Job? So, das war da halt anders. Ja.
Wie viel Typ aus Essen steckt noch in dir heute?
Viel, wahrscheinlich. Also, das geht ja nie raus. Und es waren ja immer wirklich auch jetzt für mich da 19 extrem prägende Jahre, für die ich genauso dankbar bin. Also, ich bin wirklich da gerne groß geworden und bin noch mit vielen Leuten bis heute befreundet, bin häufiger da, meine Eltern, mein Bruder. Also, schwer jetzt genauer zu sagen in Prozenten oder so, aber ich fühle mich der Stadt und auch der ganzen Lebensweise dort irgendwie verbunden.
Ich meine, gelesen zu haben, dass du auch mal wieder für den Fußballverein dort spielen wolltest, aber jetzt dann doch wieder Abstand genommen hast. Stimmt das?
Ja, ich habe sehr, sehr gerne Fußball gespielt im Verein und auch sehr viel so als Jugendlicher, bis halt dann ich sehr früh mit 19 dann weg war und dann oder nicht mehr so richtig teilhaben konnte. Aber der Verein hat mich auch sehr geprägt, oder würde ich sagen. Also gar nicht so sehr jetzt auch eine Person, aber so das gesamte Vereinszusammensein, die Art des Humors, der Talk, auch der Zusammenhalt mit der Gruppe, die wir damals so hatten. Das hat mich geprägt und ich hätte gerne noch mehr ein, zwei Jahre Vereinsfußball gespielt, aber das habe ich dann aufgrund halt des Umzugs dann hier in New York gab es das so nicht. In Hamburg habe ich dann hier sehr intensiv studiert, dann den Job gemacht bei Gruner, das war auch eher so ein Job bis eher abends in die Nacht als Assi, da war jetzt nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt heute aber Fußballtraining. Und dann bin ich so aus, ich würde es wieder genauso machen, aber wenn man alles machen könnte, dann hätte ich gesagt, so, das war wirklich schön. So mit den Mannschaftskollegen, mit der, also ich bin auch, ja, fühle mich so in so Gruppen wohl, mit dem, wie wir da so alle waren. Und das war halt für mich schade, dass das dass das in Essen so war und dass das halt weit weg ist und dass ich jetzt da nicht mehr so zugehöre und dass dann auch gerade die aktive Zeit zu kurz war.
Die Chance kommt jetzt wahrscheinlich nicht wieder. Nun ist ein neuer Trend das Rennrad. Nur ganz kurz gefragt, bist du auch auf diesem Trend?
Ein bisschen.
Drauf?
Ich hab irgendwie ein, zwei Freunde, die viel Fahrrad fahren, wo ich ab und zu mitfahre. Ich habe auch ein Rennrad, aber ich fahr schlecht, fahr wenig. Fahr eher Fahrrad wirklich so von Ort zu Ort, also zur Arbeit oder hier in Hamburg rum. Das mache ich aber dann halt nicht in dem Sinne von jetzt mit vollem Outfit.
Okay. Ja, ich war gespannt, ob auch du diesen Trend irgendwie für dich adaptiert
hast. Nee, ich habe das schon mal gemacht. Wahnsinn, und fahre auch mit vielen Freunden. So. Ja, das ist, also habe ich auch. Ein Freund, der auch selber einen Fahrradrennstall sponsort und dann immer auch so Veranstaltungen macht, wo man dann da eingeladen ist und ich dann da hinkommen darf und dann bekommen wir alle so Fahrräder gestellt und machen dann so Ausfahrten rund um die Tour de France immer einmal im Jahr. Das ist dann echt schon sehr besonders und krass. Und dann bin ich da im Fahrradtrikot und so, wie du dir das vorstellst. Aber es ist jetzt eher so ein, zwei Wochenende im Jahr.
Wir können aus diesem Gespräch nicht hinausgehen, ohne hochzuschauen in luftige Höhen. Wir müssen noch mal einmal über den Telemichel sprechen. Ja, ja. Ich habe gelesen, es geht voran. Wie ist die Lage im Telemichel, wo du ja mit Partnern zusammen
Pächter bist?
Richtig.
Ja, das ist wichtig, weil viele Leute denken, ich sei Eigentümer dieses Turms oder so, oder ich hätte da jetzt besonders viel zu sagen.
Das ist das so?
Ja, wirklich. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, hast du da hier, du hast doch diesen Turm. Ich so, also ich habe da gar nichts. Ich habe irgendwie.
Du hast
zwei Partner und wir haben eine Pacht übernommen, die und wir dann eines Tages mal antreten möchten.
20 Jahre oder so.
Genau, ne? Aber die noch gar nicht losgelaufen ist, weil der Turm ja noch gar nicht wieder offen hat. Und also dazu was zu sagen ist total schwierig, weil da sind andere, die da für kommunizieren, der Eigentümer, die Deutsche Telekom, dann der Geldgeber für die Sanierung, die Stadt, der Architekt und wir sind so die kleinste Partei am Tisch, die halt zu dritt die Messe, ein Immobilienunternehmer aus Hamburg, der Tommy Kareizer und wir sind gemeinsam da und warten, wenn es dann soweit ist, dass wir dann die Pacht übernehmen dürfen und dann den Turm betreiben können. Wann das soweit ist, ist nicht ganz klar. Ich gehe davon aus, es wird auf jeden Fall kommen. Es wird irgendwie in den nächsten Jahren kommen, aber ich habe da keine Details zu und so richtig sicher sagen kann es, glaube ich, keiner, weil wir auch auf Genehmigung warten müssen. Es hängt jetzt nicht von einer Person ab oder von der Entscheidung, sondern es sind eine ganze Reihe von Entscheidungen, muss da noch was gebaut werden. Schauen wir mal. Aber ich setze da voll drauf und hoffe mir, die 20 Jahre Betreiberschaft voll zu erleben.
13., 14. Etage. Eine Idee wirst du haben. Du bist kein Mensch, der ohne Idee daran geht. Was da sein soll.
Da gibt es ja auch Pläne zu. Da soll eine Gastro sein, da soll aber auch Eventfläche sein, da soll vor allen Dingen auch Besucherflächen sein, dass man da wirklich.
Aber die Gastro, da wirst du doch eine Idee haben, wie die aussehen soll, oder?
Ja, da gibt es auch nach wie vor noch bauliche Änderungen, je nach Genehmigungslage und so. Aber es gibt jetzt keine festige Gastro-Idee, sondern wahrscheinlich werden wir, wenn es dann soweit ist, auch mit Gastronomen sprechen, die sich mit sowas auskennen. Also ich weiß, der Tim Melzer, der würde da auch gerne irgendwas machen und ich würde mich auch freuen, wenn das dazu käme. Ne? Der ist ja ein super Gastgeber, Gastronom und werden da mit Leuten sprechen, die aus der Gastronomie kommen. Das tut ja keiner von uns dreien jetzt. Aber das ist noch insofern weit weg, dass wir noch gar nicht mehr das Eröffnungsdatum haben.
Okay. Warum hast du dich überhaupt daran beteiligt?
Das hat sich ergeben. Und zwar der Bernd Aufderheide damals, der Chef der Messe, hat mitbekommen, dass die Pacht zur Ausschreibung kommt, dass überhaupt die Stadt Geld zur Verfügung stellt, damit die Telekom den Turm sanieren kann und dass dann halt ein Pächter benötigt wird. Und da er quasi direkt der Nachbar ist mit der Messe hier in Hamburg vom Turm,
hat er bei dir angeklopft?
Hat er halt gesagt, naja, also hier direkt in der Nachbarschaft wird so ein Gebäude frei, das würde ich schon gerne irgendwie auch mit betreiben, ist sehr naheliegend, aber ganz alleine als Messe sind wir das nicht, ja, das ist ja schon eine Sonderimmobilie, was ist was anderes. Und dann arbeiten wir jetzt seit vielen Jahren und haben damals schon seit vielen Jahren sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben halt die Messehallen ja auch immer gemietet und entwickelt und da Sachen gemacht, die besonders waren mit dem Festival. Und darüber eine Vertrauensbasis aufgebaut, als ja, er als die Messe und wir als sein Kunde oder als Betreiber. Und dann hat er gesagt, Mensch, hier der Turm kommt, wollen wir da nicht mehr drüber reden, ob wir da irgendwie in den Pitch mitgehen. Und dann haben wir gesagt, hab ich mir das angeguckt und fand das dann spannend. Und dann haben wir aber beide gemerkt, naja, wenn wir sowas machen, dann braucht man vielleicht auch jemanden, der richtig Immobilien-Know-how hat. Und dann haben wir uns umgeguckt und dann haben wir den Tommy gefunden. Und so haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay, weißt du was, lass doch mal probieren. Und dann haben wir bei dem Pitch ein Konzept eingereicht, einen Businessplan, wie das so ist, und haben dann den Zuschlag erhalten. Das war, glaube ich, 2020 oder 2021.
Aber was versprichst du dir davon?
Also es ist natürlich...
Muss eine Motivation gegeben haben.
Das zu machen?
Ja.
Also es gibt natürlich ganz viele Effekte mit OMR, also mit unserer Messe, die wir da auch machen. Es ist, glaube ich, irgendwie ein
Batman-mäßiges Zeichen da oben, OMR.
Nee, aber während der Tage. Ich meine, das ist natürlich während der Tage, da kann man das natürlich perfekt kombinieren. Ich sehe also einen Turm irgendwo auch als Inhalt. Man kann das natürlich bespielen auf eine interessante Art und Weise. Ich bin total fasziniert, was hier die Jungs vom Miniatur Wunderland gemacht haben, auf ihre Art. Und ich finde, so ein Turm, da kann man auch was Besonderes draus machen. Und das macht mir Spaß, das mitzugestalten. Das wird sich hoffentlich auch wirtschaftlich irgendwie tragen. Das wird auch erwartet. Ne? Das ist jetzt soll kein Hobby sein. Und dann ist es am Ende ja auch eine Ehre, das machen zu dürfen. Und man kann da ein bisschen mitgestalten. Und das macht mir Spaß. Also zumindest erwarte ich mir das so, wie es dann am Ende sein wird, werden wir ja sehen. Ich habe das nicht als Lebensziel gehabt, ich habe das nicht irgendwie angestrebt, sondern ich habe ja gerade beschrieben, wie es dazu gekommen ist und dachte mir, ja gut, aber dann probieren wir es jetzt mal. Und ich kann da noch gar nicht so viel sagen, was ich mir jetzt so ganz endgültig von verspreche, weil dazu müsste ja auch erstmal die Situation kommen, dass es jetzt losgeht.
Ja, ja. Die Praline müsste sich sozusagen erstmal zeigen, ne? Wie sie denn so schön aussieht.
Ja, und es ist durchaus komplex. Also ich meine, so eine Sonderimmobilie, was habe ich jetzt auch gelernt. Ich bin ja kein Immobilienexperte und hätte andere gesagt, Mensch, das war doch klar. Ja, es ist halt eine längere Reise, als man das so denkt.
Man lernt nie aus. Ne?
Ja, ja, ja.
Du bist Mitte 40 und du bist in einem sehr schnelllebigen Business, muss man ja sagen. Gerade jetzt mit KI und so ist es wusch irgendwie. Mhm. Setzt viele Leute unter Stress. Wie ist es mit dir? Hast du das Gefühl, du kannst da jetzt noch so dranbleiben oder hast du auch manchmal das Gefühl, puh, ich sollte mir vielleicht
was anderes suchen?
Mal was, ja, oder es irgendwo hin verlagern oder.
Ja, also.
Oder fühlst du diesen Stress gar nicht, der auch mit Altern zusammenhängt?
Ich fühle jetzt keinen Stress. Also ich fühle so generell Altern, dass man sich über Sachen anders Gedanken macht als vor 10 Jahren, auf jeden Fall. Jetzt aber noch nicht so stark aus der Frage heraus, was mache ich jetzt beruflich, sondern mir ist auch klar, das ist jetzt irgendwie ein Thema, Popkultur spielt da eine Rolle, Marketing. Das ist jetzt, da gibt es jetzt wenige Leute, die jetzt mit 70 und 80 da, die absolut Überflieger sind. Obwohl ich gerade gelesen habe, dass Jeremy Fermat, der ist jetzt 72, den Wahlkampf für die Grünen macht, habe ich gelesen. Also man kann auch im Marketing und im Digital gut alt werden. Es gibt in den USA ein paar Leute, die ich so beobachte. Scott Galloway, der regelmäßig zu uns kommt, ein Experte, Unternehmer, Professor, der ein bisschen mehr als 10 Jahre älter ist als ich, den ich mir angucke und ich denke, okay, der ist auch noch total relevant und aktiv und macht's gut. Und finde ich vielversprechend, dass es dann vielleicht bei mir auch klappen könnte. Und vor allem haben wir ein Team. Also ich meine, wir haben jetzt hier eine Firma, in der Redaktion arbeiten zig Leute, auch aller Altersklassen und ich glaube, OMR auf Dauer ist halt irgendwie ein Teamwork. Das aufzubauen war vielleicht am Anfang die ersten 1-2 Jahre dann sehr stark auf mich zugeschnitten, aber mittlerweile ist es halt wirklich ein Teamwork und darüber bleibt man auch als Team jünger. Ich habe jetzt hier bei uns im Podcast-Team Kollegen, die jetzt für uns TikTok machen, die mir helfen, den Podcast sozusagen zu schneiden, auf den Plattformen YouTube zu machen. Die sind alle deutlich jünger, die sagen ihre Meinung, die machen das Produkt irgendwie auf ihre Art jung. Ja, ich beobachte auf der anderen Seite aber auch dann gleichzeitig hier bei Eventim, bei der Hamburger Firma oder Bremer Firma, da bin ich im Austausch ab und zu mit dem Gründer, der ist 72, ja, der macht das immer noch. Also das ist, man kann auch Unternehmer sein in sagen wir mal, und da geht es ja auch um Konzerte und Veranstaltungen, Festivals, die dazugehören. Also man kann das mit 72
auch schaffen.
Carsten Janke, genau, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich glaube, Herr Lieberberg und viele andere. Also ich mache mich das nicht verrückt und gleichzeitig, klar, fragt man sich, gibt es noch mal eines Tages ein Leben nach OMR, aber jetzt nicht aus der Sorge heraus abgehängt zu werden oder vielleicht nur zu teilen aus dieser Sorge heraus, sondern eher generell, ist jetzt mein Leben perfekt, wenn ich jetzt mein ganzes Leben OMR mache oder was gäbe es noch? So, das fragt man sich eher.
Ich denke, was immer da kommt, es wird auf jeden Fall ein Geschäftsmodell beinhalten müssen, oder? So wie du denkst.
Also bislang musste es das, weil ich mich ja irgendwie, also ich meine, Unternehmertum finde ich, macht schon Spaß. Unternehmertum heißt halt auch irgendwie ein Geschäftsmodell zu haben und ich finde das auch nicht schlimm. Also ich finde das, also so diese Frage klingt jetzt so, als wenn ich nie Ruhe geben könnte oder nie genug ist oder so. Also
das
ich
hat was leicht Getriebenes vielleicht, ja.
Ja, ich glaube, das kann man schon auch ablegen eines Tages. Je älter man wird und wenn dann auch ein gewisser Erfolg da ist, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt gierig bin oder so überhaupt oder dass ich jetzt irgendwie bei einer Selbstreflexion das Gefühl habe, boah, du kriegst ja den Mund jetzt nie voll oder das ist nicht so. Also ich habe auch aus OMR sehr, sehr wenig Geld bislang jemals entnommen, sondern im Wesentlichen in die Firma in neue Projekte investiert.
Mhm.
Deswegen bin ich auch aktuell von einem Geschäftsmodell abhängig. Hier wollen ja Leute verdienen, ich muss selber irgendwie mein Leben bestreiten mit einer Familie. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie alles längst geklärt ist. Und wenn die Firma eines Tages verkauft werden würde, was ich nicht plane, aber wenn es so wäre, dann ist halt die Frage, was ist das? Brauche ich dann wieder ein Geschäftsmodell oder halt nicht? Ja? Also ich glaube, ein Geschäftsmodell, ich finde das schon cool, Unternehmer zu sein, aber ich könnte mir auch mal durchaus vorstellen, was zu machen, was mir Spaß macht, ohne dass es jetzt irgendwie ein Geschäftsmodell ist. Also in der jetzigen Phase merke ich aber schon, im OMR-Kontext geht das nicht. Da muss man drüber nachdenken, wie funktioniert das wirtschaftlich.
Mhm.
Aber vielleicht kommt ja der Moment, wenn es mal anders ist.
Als gierig würde ich das auch nicht sehen. Ich finde eher die Perspektive, wie du an Sachen herangehst, spannend. Ich habe einen Podcast gehört, da hast du erklärt, ich habe immer gedacht, vielleicht werde ich auch nochmal Comedian. Dann engagiere ich einen Gagschreiber, weil das Geschäftsmodell dahinter so toll ist. Dann stelle ich mich in eine Halle und das ist ein cashnahes Geschäft. Und ich fand das so faszinierend, wie man daran gehen kann. Ja, stimmt ja. Also es ist ja
zwei
so. Und dachte mir, interessant. Also der Comedian ist es jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Ja, also jetzt im Moment nicht. Ja. Also ich glaube auch, dass ich das wahrscheinlich... Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Aber also so ganz aufgeben will ich es noch nicht, aber generell ist das, ich glaube, wenn du Unternehmer bist oder viele Jahre bist, dann guckst du halt natürlich so auf die Welt und gehst irgendwie in ein Restaurant und stellst halt fest, oh, das läuft jetzt aber gut hier, die Mischung aus Größe des Restaurants und Preisen und so scheint jetzt ja vielversprechend.
Ja.
Und manchmal wundert man sich, wie das dann funktioniert oder so. Also das ja, hat man so irgendwie im Blut, das kriegt man nicht abgeschüttelt. Und bei dem Comedian-Beispiel, ja, klar, das habe ich dann tatsächlich irgendwie beobachtet und dachte mir, okay, krass, ich mache halt selber Events und weiß halt, wie die Produktion kostet. Und also ich denke wirtschaftlich über die Welt nach. Und ich finde aber, ich wundere mich, dass es nicht mehr Leute machen, weil es erklärt die Welt. Ich bin einfach wirklich auch neugierig. Und wenn man dann versucht, jetzt abseits von so physikalischen Fragestellungen die Welt zu verstehen, dann erklärt nichts die Welt so gut wie der Lauf des Geldes. Wer macht was, warum, mit welchem Benefit, mit welchem Incentive, mit welchem Antrieb. Da ist einfach Geld die beste Erklärung für viele, viele Dinge. Und vielleicht nicht im physikalischen Sinne, aber in vielen gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen, menschlichen Fragen am Ende spielt Geld eine Rolle. Und wenn man da neugierig ist, dann kommt man da eigentlich drauf, denke ich mir. Und Gott sei Dank hören ja auch eine Menge Leute den Podcast, denen es schon mal ähnlich geht. Aber ich bin fast manchmal traurig und denke mir, es müsste doch noch mehr interessieren. Also das erklärt die Welt besser als vieles andere.
Wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts. Und wir haben eine Frage, die stellen wir jedem Gast am Ende, nämlich die, du hast noch 24 Stunden in Hamburg und müsstest dann für unbestimmte Zeit diese Stadt verlassen. Die Frage ist, was würdest du in diesen 24 Stunden in Hamburg tun?
Also ich glaube, mir wäre es lieber, es wäre jetzt gar keine so eine 24-Stunden-Situation. Ich finde das.
Du kannst die Situation nicht aussuchen, das ist die Frage.
Sondern da würde ich lieber direkt
abdüsen. Du kannst dir keinen Deal machen, mein lieber Philipp.
Ich glaube, da würde ich aber am Ende, ja. Also ich bin auch so ein nostalgischer Typ, der dann irgendwie jetzt so, das würde mir gar nicht so leicht fallen, dann jetzt irgendwie, dann laufe ich jetzt noch einmal an der Elbe entlang oder so diese ganzen Sachen. Ich würde wahrscheinlich mein Leben recht normal leben. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin damit ganz zufrieden und ganz dankbar und glücklich darüber und dann würde ich es halt auch einfach dann diesen 24 Stunden so machen. Alles andere, finde ich, würde es dann sehr dramatisieren und würde mir nicht gut tun.
Packen und weiterziehen.
Also ich hoffentlich auch dann zurückkommen.
Hm. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Philipp Westermeier, der Überflieger. Er ist auch einer der Protagonisten in der aktuellen Ausgabe vom Hamburger. Fotografiert hat ihn Jan Nordhoff und der hat ihn tatsächlich über Mauern springen lassen. Hat er super gemacht. Das nächste OMR-Festival findet statt am 6. und 7. Mai 2025 in der Hamburg Messe. Auf der Speakerliste stehen unter anderem Namen wie Amy Webb, Dirk Nowitzki, Scott Galloway und Jens Baas, der CEO der Techniker Krankenkasse. Ihr merkt schon, das Ganze wird bunt wie immer und es gibt bestimmt, darauf wette ich, noch einen Überraschungsgast. Oder zwei. Wir werden es erleben. Wir wiederum hören uns wieder am 15. Februar. Dann geht's auf zu den Wolken ins Clouds Hill. Zuvor serviert mein Kollege Boris Rogasch am Ende des Monats noch einmal kulinarischen Hörstoff der Premium-Klasse. Am besten abonnierst du diesen Podcast, wenn noch nicht geschehen, dann verpasst du wirklich keine Folge mehr. Und wenn er dir gefällt, teile ihn doch bitte mindestens mit einer Freundin oder einem Freund. Hinterlasse uns doch bitte auch ein paar Sternchen als Bewertung und ein paar nette Worte, wenn du dafür Zeit hast, auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal. Das mag banal klingen, aber für uns ist es wirklich total wichtig, weil es diesem Podcast und damit unseren Gästen mehr Sichtbarkeit verleiht. Vielen Dank. Grüße und Danke geht auch raus an Philipp Westermeier und sein Team, an unseren Sounds und Pods Post-Producer Stefan Enrichkeit, an Laura Matt-Morsch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an dich. Danke, dass du uns zuhörst. Wir wissen, du bist eigentlich die wichtigste Person in diesem Game. Ich sag auf bald und tschüss.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.